Herzlich willkommen zu Familienglück ist Elternsache, dein Podcast von Schulkind bis Pubertät. Mein Name ist Kira Liebmann, ich bin Gründerin der Akademie für Familiencoaching und Gastgeberin in diesem Podcast. Egal, ob du Elternteil bist oder ob du dich für die Arbeit mit Kindern, jugendlichen Eltern und Familien interessierst oder schon mit ihnen arbeitest, in diesem Podcast ist für alle etwas dabei. Du bekommst Tipps und Tricks, wir teilen inspirierende Geschichten und sprechen mit Expertinnen und Experten, die wissen, wie man Familienglück nachhaltig stärkt. Denn eins ist klar, Familienglück ist kein Zufall. Es ist Elternsache. Viel Spaß mit der kommenden Folge. Ja, wir haben heute wieder eine spannende Podcast-Folge. Ich freue mich wirklich riesig, dass ich heute Manuel eingeladen habe und er zugesagt hat. Manuel ist Geschäftsführer von Healworthy und sie bilden Epigenetik-Coaches aus. Und vielleicht hast du das Wort Epigenetik auch schon mal gehört. Das ist ja immer mehr im Kommen. Und lieber Manuel, ich freue mich riesig, dass du heute da bist.
Danke für die Einladung. Ich habe mich riesig gefreut.
Manuel, erzähl doch mal, was genau machst du mit Healworthy und was bedeutet Epigenetik-Coach?
Ja, wir haben vor circa 5 Jahren damit angefangen zu sagen, okay, dieses Wissen über diese Wissenschaft der Epigenetik ist noch so gut wie gar nicht in unserer Bevölkerung. Und wie können wir eigentlich es schaffen, die Gesellschaft darüber zu informieren? Und dann am Anfang haben wir gesagt, okay, wir machen selber Seminare, Retreats und so weiter und bieten die dann an für den Endkunden sozusagen, bis wir dann eigentlich auf die Idee gekommen sind, okay, eigentlich ist unser Ziel, das ganze Wissen so schnell wie möglich in die Gesellschaft zu tragen und kamen dann auf die Idee, eigentlich die Menschen darin auszubilden, also Heilpraktiker, Gesundheitscoaches, Ärzte und so weiter. Mhm. Und die Wissenschaft der Epigenetik ist ein ganz spannendes Feld. Wir haben uns lange in den letzten 20, 30 Jahren darauf konzentriert, unser komplettes menschliches Genom zu entschlüsseln, also unsere DNA, also unsere Gene. Und das war 2002 soweit. Und da haben wir dann bemerkt, wow, wir haben so zwischen 20 und 25.000 Gene. Die können aber unsere ganzen komplexen Vorgänge in unserem Körper gar nicht beschreiben, beziehungsweise unsere Erkrankungen heilen. Mhm. Und man hat sich immer nur auf die Gene fokussiert, aber nicht auf ein Gerüst um die Gene. Und dieses Gerüst um die Gene ist eigentlich viel spannender. Das ist das sogenannte Epigenom, was entscheidet, ob ein Gen an- oder ausgeschalten ist. Das heißt, wenn ein Gen angeschalten ist, dann wird es exprimiert. Das bedeutet, es entsteht daraus, es wird abgelesen und daraus entsteht dann am Ende ein Protein, je nachdem, welches Gen abgelesen wird. Und in unserem Körper brauchen wir ganz, ganz viele Proteine. Ja? Verdauungsenzyme sind Proteine. An unserer Zellmembran sind bestimmte Proteine, unsere Neurotransmitter wie Serotonin, unser Glückshormon oder Dopamin, das, was uns in die Aktivität bringt, oder unsere Geschlechtshormone, alles das sind Proteine und dafür brauchen wir praktisch ein Gen. Aber wir brauchen auch ein Gerüst, was bestimmt, wie viel brauchen wir denn eigentlich davon? Und dieses Epigenom ist teilweise fix angelegt, teilweise, aber teilweise kann man es verändern, positiv. Also durch unseren Lebensstil passieren dann Dinge wie, dass bestimmte Krebsgene zum Beispiel vermehrt angeschalten werden, die eigentlich ausgeschalten gehören. Ja? Oder wir vermehrt Entzündungsgene produzieren, weil wir diese Signale jeden Tag intus in uns hineinbekommen und unser Epigenom dementsprechend umgeschrieben wird und unser Körper dadurch in die Entzündung gerät. Mhm. Da wird es halt dann spannend. Wenn man das weiß und das in die Gesundheitsbranche hineinbringt und aber auch testen kann, mittlerweile kann man das Ganze auch testen, dann wird es richtig cool.
Wie bist du denn zur Epigenetik gekommen?
Ich persönlich mache seit meinem 17. Lebensjahr Persönlichkeitsentwicklung, zusammen mit Timo, mit dem ich die Healworthy gegründet hatte. Und wir sind sozusagen in unseren 20ern extrem gewachsen in unserer Persönlichkeit. Wir haben unseren ganzen Rucksack versucht auszulernen, sozusagen unseren familiären und den zu bearbeiten, Verhaltensmuster, Glaubenssätze. Haben Verhaltenstherapie gemacht, wir haben andere Psychotherapieformen gemacht. Alles Mögliche haben wir gemacht, einfach aus eigenem Interesse, aber auch ein bisschen aus eigenem Leid, weil ich damals mit 16, 17 gemerkt habe, ich bin nicht so zufrieden mit mir selbst und habe mich gefragt, Mensch, ich bin doch eigentlich ein junger, erwachsener, heranwachsender Mann, der irgendwie nicht zufrieden ist. Ja? Er lebt in einer Familie, die einen relativ gut versorgt hat. Natürlich gibt es immer links und rechts irgendwie Problemchen und so. Aber ich habe mich gefragt, es kann doch nicht wahr sein, dass ich nicht, persönlich nicht zufrieden bin. Und das hat mich so auf diesen Weg begeben. Und ich habe währenddessen dann aber auch noch so ein innerliches Thema gehabt von Anerkennung, gesehen werden. Und ich habe damals bis zu meinem 18. Lebensjahr gemeint, ich werde Golfprofi. Meine Eltern fanden das gar nicht toll. Ja? Die haben gesagt so, ach, come on. Meine Eltern sind Heilpraktiker, sind ein bisschen alternativ unterwegs. Die haben das zwar finanziert, aber haben gesagt, okay, was willst du denn damit? Aber ich war da halt so drinnen und wollte das unbedingt. Und dann habe ich aber gemerkt, nee, das ist nicht das Richtige und habe dann angefangen, Medizin zu studieren. Hatte aber da immer noch, weil ich da noch nicht so viel Persönlichkeitsentwicklung und Arbeit an mir selbst gemacht habe, gemerkt, wenn ich wirklich ehrlich zu mir bin, dass da schon noch ein riesengroßes Thema an Anerkennung da war, dass ich gesagt habe, wow, ich mache einen Job, der später mal, der schon Prestige bringt. Und während dieser Zeit, dadurch, dass ich ja so geprägt bin, auch von meinen Eltern, ich habe immer schon gelernt, okay, was ist denn gesunde Ernährung, wie funktioniert Entgiftung und so weiter, habe ich dann gemerkt, wow, das Medizinstudium gibt mir aber ganz schön wenig davon. Und ich habe mir dann während meinem Medizinstudium viele, viele tolle Mentoren gesucht, in dem Bereich funktionelle Medizin, in dem Bereich Epigenetik, in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung, in dem Bereich orthomolekulare Medizin, sodass ich dann eigentlich, als ich mit meinem Studium fertig war, gesagt habe, okay, ich mache jetzt nochmal die normale klinische Laufbahn, damit ich hier auch noch genug Erfahrungen sammle. Habe mich aber dann nach 2, 3 Jahren Klinikzeit entschieden, tatsächlich schon die Healversity auch zu gründen. Und die Healversity ist so schnell erfolgreich geworden, dass ich dann tatsächlich in meiner Privatpraxis, die ich zu der Zeit auch noch hatte, komplett runterfahren musste. Also echt total abgefahren. Und wie bin ich da drauf gekommen? Für mich ist die Wissenschaft der Epigenetik ein Schlüssel. Und zwar ein Schlüssel, der alles miteinander verbindet. Weil jetzt mal aus deinem Feld, ja, wenn wir uns mit guten sozialen Kontakten umgeben, wenn wir gut zu unseren Kindern sind, wenn wir da Erfahrungen haben, all das hat und an unseren Verhaltensweisen arbeiten und all das hat Auswirkungen am Ende auf das Epigenom und wie unsere Gene abgelesen werden. Und da wird es halt spannend, weil es ist jeder, da kann, darf sozusagen ein bisschen was über Epigenetik wissen, weil es Einfluss auf uns, auf unsere ganze Zellprozesse nimmt.
Ja, und jetzt würde ich gerne mal so ein bisschen den Bogen zum Thema Familie schlagen, weil das ist ja wirklich super spannend. Und vielleicht können wir das so, hast du so Alltagsbeispiele? Also zum Beispiel hast du ja vorhin gesagt, dass unsere Verhaltensweisen Einfluss nehmen auf die Epigenetik. Also inwiefern beeinflussen denn unsere Lebenserfahrungen, die Gewohnheiten oder das, was wir auch als Eltern erlebt haben, die Traumata, die wir vielleicht erlebt haben, auf unsere Kinder? Was macht das denn mit der nächsten Generation?
Ja, das ist eine ganz, ganz spannende Frage und die ist auch extrem heiß diskutiert in der Epigenetik. Aber mittlerweile sind wir uns eigentlich damit, sind wir uns sehr, sehr sicher. Also vor einigen Jahren ist es so, dass es werden halt viele Studien an, also transgenerationale Studien an Mäusen gemacht. Und vielleicht erzähle ich mal ein bisschen so ein paar Mausstudien. Wenn man eine Maus traumatisiert, eine Maus, die dann später Kinder bekommt, sieht man, dass diese Kinder durch dieses Epigenom, was verändert wurde durch die Traumatisierung, weitervererbt wurde. Super spannend. Das heißt, eine Maus wird traumatisiert. Ist jetzt nicht wirklich schön, ja, aber für so Tierversuchchen sozusagen möglich. Und dann schaut man, wie sieht das Epigenom der Kinder aus? Und da hat man die gleichen Veränderungen gesehen. Das heißt, dass bei der Maus wurde es weitervererbt. Und dann hat man aber die Kinder in ein schönes soziales Umfeld gesteckt. Und dann ist diese epigenetische Veränderung wieder verändert worden.
Okay.
Ja, und das ist halt dann spannend. Ja, das heißt, man hat damals dann schon angenommen, ja, okay, wenn ich das weiter vererbe, zum Beispiel die Traumatisierung, also die Veränderung, die durch die Traumatisierung im Epigenom passiert, die ist anscheinend reversibel, wenn meine Kinder wieder in einem guten sozialen Umfeld aufwachsen, ja, je nachdem, welche Traumatisierung. Und das Wichtige ist auch zu verstehen, wenn durch eine starke Traumatisierung das Epigenom beeinflusst wird, dann ist das ja so, dass das sich am Ende auf die Biochemie oder auf die Physiologie des Körpers auswirkt. Das heißt, nehmen wir mal an, ich habe eine starke Traumatisierung durch irgendwie einen Unfall oder durch ein Ereignis. Dadurch verändert sich das Epigenom zum Beispiel an Schlüsselstellen wie wird mein Glückshormon an- und ausgeschalten? Wie oft wird das abgelesen? Oder meine Stresshormone, ja, vor allem wenn die Stresshormone hier regulieren, also die Regulation der Stresshormone wird hier beeinflusst. Und dann wird es halt spannend. Das heißt, es sind dann Menschen höchstwahrscheinlich, die, wenn wir das auf Menschen übertragen, die durch eine Traumatisierung erleben, dann sind das Menschen, die zum Beispiel mit Stress nicht mehr so gut umgehen können, weil ihre Stressregulation nicht mehr so gut funktioniert. Aber mal angenommen, wir geben das weiter an unsere nächste Generation, dann können wir hier was tun, wenn wir den Kindern ein gutes soziales Umfeld geben. Aber, dann gibt es ein Aber dahinter, das geht eigentlich noch viel weiter. Es gibt eine Studie, zum Beispiel eine Holocaust-Studie, wo man sich das angeschaut hat und man hat halt gesehen, okay, diese Menschen, die haben ja auch gehungert. Das heißt, dieses Hungern war auch eine Art Traumatisierung und die Menschen später sind dann aber mit dieser Nahrung, mit dieser vielen Nahrung, die sie bekommen haben, also die Kinder und die weiteren Generationen nicht mehr so gut klargekommen. Das heißt, sie haben dann mehr Erkrankungen bekommen, diese klassischen Erkrankungen, die man halt bekommt, wenn man zu viel isst, ja? Weil sie diese normale Ernährung nicht mehr so gut, obwohl es eine normale Menge war, nicht mehr so gut sozusagen verarbeiten konnten. Ja.
Okay. Und das heißt, wenn jetzt durch ein Trauma das etwas sich verändert, wie merkt man das im Alltag? Also welche Verhaltensweisen habe ich dann oder habe ich nicht mehr? Wie kann man denn da Rückschlüsse ziehen?
Also ist mir auch ganz, ganz wichtig. Ich glaube, hier darf man differenzieren zwischen wirklich starken Traumatisierungen, die einen starken Ereignissen, die einen traumatisieren, die können, nur ein Ereignis kann einen Teil des Epigenoms verändern und die Stressregulation zum Beispiel. Und dann darf man immer differenzieren, okay, was sind denn noch Traumatisierungen? Traumatisierungen können natürlich auch sein während des Lebens über einen längeren Zeitraum. Ja. Also es geht immer um die Stärke auch, wie es eigentlich Einfluss genommen wird. Und es ist dann immer die Frage, was wird denn anders reguliert? Was wir wissen aus Studien, zum Beispiel von schwangeren Müttern, wenn sie zu viel chronischen Stress haben, dann verändert sich die Stressregulation des Kindes. Warum? Weil die Vorläuferzellen im Hippocampus des Kindes so modifiziert werden, sozusagen, oder so gestellt werden, dass das Kind später auf Stresshormone, die es ausschüttet, selbst viel schneller reagiert und dann nicht mehr so resilient ist. Das heißt, wir dürfen eigentlich unsere schwangeren Mütter, dürften wir eigentlich schützen vor chronischem Stress. Ja. Und das ist sozusagen das auch, was wir eigentlich sehen. Wenn das Epigenom auf längere Zeit gepolt ist auf Stress, oder wurde traumatisiert oder sonstiges, dann kommen die Menschen oder diese Kinder mit bestimmten Stresssituationen nicht mehr so gut klar, weil sie den Stress entweder nicht mehr ordentlich abbauen können oder sie können ihn, oder die Schwelle, wann es zu viel Stress wird und es kommt zu einer Dysregulation, einer Überforderung, ist praktisch viel früher.
Okay. Und jetzt, ich arbeite auch mit generationsübergreifende, also arbeite systemisch generationsübergreifend. Jetzt sagt man ja, wenn eine Frau schwanger ist, sind ja in dem Baby im Bauch, wenn es jetzt ein Mädchen ist, schon die Eizellen dieses Babys, also eigentlich schon die nächste Generation, ist eigentlich wie so eine Matruschka. Geht die Forschung da auch schon so weit, dass man da auch schon
Ja.
hinguckt?
Ja, und das muss man halt sagen, wie viele Generationen sind denn eigentlich in einem Bauch von einer Mutter, wenn ein Mädchen heranwächst? Und das sind halt einfach nicht nur die nächste Generation, sondern auch die übernächste Generation. Und ja, und diese Eizellen werden sozusagen auch mit beeinflusst. Und wir sprechen halt immer jetzt zum Beispiel vielleicht über Verhaltensweisen, Traumatisierungen und so weiter. Aber was in unserer Welt, in der wir heutzutage leben, eigentlich noch viel wichtiger ist, neben dem chronischen Stress, den wir so um uns herum haben, ja, emotional, psychisch und so weiter, ist eigentlich der toxische Stress, der chemische Stress, den wir in unserem Leben haben, in unserem Lebensstil haben. Als Beispiel, wir atmen jeden Tag Glyphosat ein, so ein wunderbares Herbizid. Ja, das haben wir in der Luft mittlerweile, in der Stadt sowie aber auch draußen auf dem Land. Wir essen es jeden Tag in unserem Gemüse, selbst im Biogemüse mittlerweile. Es gibt kaum noch einen Menschen, den ich teste in der Praxis, der kein Glyphosat hat im Urin.
Okay.
Ja, egal wie gut er sich ernährt. Und warum erzähle ich das? Weil es Studien gibt, transgenerationale Studien, die zeigen, wenn ich mit Glu bei Mäusen wieder, wenn ich mit, wenn ich, wenn diese Maus mit Glyphosat belastet ist, dann wissen wir, ah, die, der geht es nicht so gut, die Mitochondrien, unsere Energiekraftwerke sind ein bisschen belastet und so weiter. Das sehen wir auch beim Menschen. Aber in der übernächsten Generation, also das heißt nicht in der Kindergeneration, sondern der Enkel- und Urenkelgeneration, hat man Geburtsstörungen gesehen, hat man Prostataerkrankungen gesehen, Eierstockerkrankungen gesehen. Und darüber sprechen wir noch gar nicht. Wir sprechen in unserer Generation jetzt gerade darüber, ja, ist Glyphosat schlecht? Ja, nein. Und verbieten wir es oder nicht? Und jetzt würde ich mal sagen, bin ich wahrscheinlich die zweite Generation gerade, die, also die Kindergeneration, die gerade heranwächst. Das heißt, meine Kinder sind eigentlich die nächste Generation, die eventuell mit Glyphosat vermehrt belastet sein könnten, transgenerational. Und das ist nur Glyphosat. Ja, dann haben wir Schwermetalle, wir haben Mikroplastik und. Das ist halt so ein, wie so ein Bottich, der immer heranwächst, auch bei Schwangeren. Und wie ein Teil bei den Schwangeren oder die schwangere Mutter einen Teil davon weitergibt. Und darüber muss man sprechen, darüber klären wir auch immer wieder auf und sagen ganz klar, wenn ich Mutter werden möchte, wäre es optimal, ja, was ist optimal? Wäre es cool, wenn man vielleicht ein Jahr davor anfängt, mal ein bisschen zu entgiften, mit einem richtig krassen Kur, einer guten Kur, die intrazellulär auch entgiftet, damit man dem Kind nicht so viel mitgibt. Oder, wenn man das noch nicht gemacht hat, halt dem Kind sozusagen die Möglichkeit gibt, dann auch später auch zu entgiften. Ja, man kann den Kindern dann bestimmte Sachen geben, auch schon als Baby, damit da ein bisschen mehr die Entgiftungsleistung angestoßen wird. Problem ist bei den Kindern nämlich, sehen wir immer mehr, die Kinder bekommen Autoimmunerkrankungen früher, sie kriegen Neurodermitis, sie bekommen Allergien und so weiter. Und das hängt alles, alles, wissen wir mittlerweile, alles mit Umweltbelastungen zusammen, die das Kind von der Mutter mitbekommt oder im Laufe der Jahre des Lebens mitbekommt.
Und ich glaube, da macht man sich noch viel zu wenig Gedanken darüber. Also wir schieben dann vieles auf das Kind und das Verhalten des Kindes und das Kind ist falsch. Und diese Haltung, dass die Kinder eingebunden in so einem ganzen System sind, ich glaube, die ist noch viel zu wenig in der Welt wirklich angekommen. Aber so, das höre ich ja auch bei dir raus, ne? Das geht ja nicht um Verhaltensweisen der Kinder, sondern die sind in das Größere drinnen.
Genau, die Kinder sind nie schuld. Ja? Egal, wenn wir jetzt halt über diese, über die toxische Lebensweise sprechen oder auch über Verhaltensweisen, während sie heranwachsen und so weiter. Ich meine, ich habe genug Persönlichkeitsentwicklung und Verhaltenstherapie und alles Mögliche gemacht, um ganz klar zu sagen, all das, was uns, so ist meine Meinung, ja, all das, was unsere Kinder sozusagen im Laufe der Jahre sozusagen zeigen, sollte eigentlich ein Spiegel für uns selbst sein als Eltern, um zu schauen, okay, was ist denn eigentlich hier los an mir, bei mir? Und, was darf ich da persönlich als Mensch lernen? Und mache nicht mein Kind dafür verantwortlich, weil das lernt nur und lernt in meinem Lebensumfeld. Ja.
Absolut. Hast du denn so einen Tipp, was können Eltern ganz konkret tun, um die epigenetische Gesundheit von Kindern positiv zu beeinflussen?
Ja, also einerseits kann man wirklich schon sich einfach Wissen aneignen, okay, was kann ich vor meiner Schwangerschaft schon tun? Da geht es wirklich um Entgiftung einerseits. Da kann man dann wirklich sagen, okay, wie sieht denn im Moment mein epigenetischer Status aus? Mittlerweile kann man testen, wie alt bin ich biologisch, wie sehen meine Entzündungsgene aus, wie sind die konfiguriert, wie stabil ist meine DNA und. Und dass man hier personalisiert vorgeht, einerseits, ja, auch schon vor der Schwangerschaft, und dann aber auch schaut, okay, mit welchen Umweltgiften bin ich belastet und wie kann ich die intrazellulär rausholen, auch aus meinen Mitochondrien in der Nähe von meiner DNA und so weiter. Und ziehe die raus über einen längeren Zeitraum, 6 bis 12 Monate, das wäre so das Optimale. Und habe dann auch als Frau, als schwangere Frau, eine bessere Hormonbalance. Ja, die meisten Frauen da draußen haben ja ein Riesenproblem mit Progesteronmangel oder Testosteronmangel oder zu viel Testosteron, also eine Disbalance. Und das wissen viele nicht. Und viele wundern sich, warum sie irgendwie nicht schwanger werden oder Schwangerschaftsabbrüche haben. Warum? Weil sie ein Progesteronproblem haben in der Welt, in der wir heutzutage leben. Und häufig sind halt auch die Toxine, die wir in unserem Körper haben, das große Problem, dass es zu dieser Hormondisbalance kommt. neben dem chronischen Stress-Lebensstil. Ja. Das ist das eine. Und dann, wenn ich natürlich schwanger bin, darf ich schauen, okay, ab wann höre ich denn auf zu arbeiten? Ja, es ist immer so eine Diskrepanz, die ich jetzt auch irgendwie so sehe in unserer Gesellschaft. Die meisten Menschen sagen, ich möchte noch so lange, oder die meisten Frauen wollen eigentlich sagen, aber auch die Männer oder auch die Gesellschaft will eigentlich, okay, die Frauen sollen so lange arbeiten wie nur möglich. Ja, und die Frau denkt, okay, das ist nötig. Und das will auch die Firma und so weiter. Eigentlich dürfte man die Frau sozusagen sagen, okay, ich schütze dich und du gehst so früh wie möglich in den Mutterschaftsschutz. Und das darf man sich gut überlegen. Das muss sich die Frau aber entscheiden. Und natürlich oder die Familie entscheiden, ob das natürlich finanziell und so weiter möglich ist. Und es heißt ja nicht immer, dass der Job stressig ist. Wenn der Job ein guter Stress ist und der Spaß macht, dann ist es ja auch gar kein Thema. Aber dass man sich so ein bisschen auch schützt davor. Aber nicht nur im Arbeitsplatz, sondern tatsächlich auch in der Familie. Das heißt, das soziale Umfeld ist einer der größten Einflussfaktoren aufs Epigenom. Es gab mal so einen Spruch, mit den Menschen, mit denen du dich umgibst, sozusagen mit den 5 Menschen, die haben am meisten Einfluss auf dich. Das höre ich so immer so im Businessbereich, ja. Aber es ist halt auch so in der Familie, wenn du in einer toxischen Lebenspartnerschaft bist. Wow. Ich weiß, es ist schwer, dort rauszukommen oder dort was zu verändern. Aber für dein Kind ist es nicht gut, für dich ist es nicht gut. Und es ist da Zeit, da wirklich, wirklich zu reflektieren. Und ich kann da auch aus eigener Erfahrung sprechen. In meinen 20ern hatte ich auch mal gefühlt eine toxische Partnerschaft und ich bin dort kaum rausgekommen. Aber es hat so viel Stress gemacht. Ja. Und oder das soziale Umfeld, die Freunde sind nicht passend, man fühlt sich nicht wohl bei den Freunden. All das hat einen riesengroßen Impact. Genau. Und dann spielt halt noch das Thema Schlaf eine ganz, ganz große Rolle. Also die Schlafqualität. Hier darf man sich wirklich überlegen, wie gut ist die Schlafqualität und nicht wie lange schlafe ich, sondern in welcher Qualität. Und da hat man einen riesengroßen Einfluss auf Entzündungsprozesse, auf Entgiftungsprozesse, auf die Epigenetik. Ja. Und da kann man wirklich viel lernen.
Total spannend. Jetzt hören ja den Podcast hier viele Eltern mit Teenagern. Kann ich denn, wenn ich jetzt schon einen Jugendlichen habe, zum Beispiel meine Tochter ist 16. Ich war lange in einer sehr, sehr narzisstischen Ehe festgesteckt. Er hatte mega Stress in der ersten Schwangerschaft, weil ich dann auch durch ihn den Kontakt mit meiner ganzen Familie abgebrochen habe. Also dieses Kind hat ein ganz großes Paket mitgekriegt. Jetzt ist sie 16. Kann man das, was sie bis jetzt mitgenommen hat, auch wieder rückgängig machen?
Also ja, es kommt halt immer darauf an, sozusagen, welche in Anführungsstrichen Traumatisierungen sie mitbekommen hat und was hat das sozusagen im Epigenom ausgelöst. Nehmen wir mal an, die Stressregulation ist vielleicht ein bisschen anders. Dein Kind kommt mit Stresshormonen nicht so gut klar und ist schneller sozusagen auf 180 oder ist dysreguliert. Und ja, und das kann verändert werden. Einmal natürlich durch das passende systemische Coaching, ja, also oder durch Psychotherapie. Wir wissen aus Studien von Verhaltenstherapien, dass die Epigenetik oder das Epigenom verändern. Und wenn das der Fall ist, tut mir leid, wenn Verhaltenstherapien ja das machen, dann macht das meines Erachtens auch ein gutes Coaching. Ja. Da brauche ich nicht drüber nachdenken. Kann mich jeder kritisieren, der das jetzt gerade hört, ja. Aber da geht es wirklich darum, auch das Verhalten halt selber zu verändern und und. Und dementsprechend macht es halt wirklich durchaus Sinn, sich mit sich selber zu beschäftigen, aber auch dort Hilfestellung zu bekommen, egal welche Therapie.
Ja. Bietet ihr denn etwas an, wenn man jetzt das hört und sagt, okay, ich erkenne mich da gerade wieder, ich würde gern mal testen, wie das bei mir aussieht oder bei meinem Teenager. Bietet ihr da irgendwas an für den Endkunden?
Also was wir anbieten, wir haben halt, also auf der einen Seite haben wir ein Institut in Innsbruck, wo wir sozusagen sagen, okay, wo steht denn, also da kann ein ganz normaler Patient hinkommen. Wir wollen vor allem präventiv arbeiten eigentlich, aber die meisten haben halt eigentlich schon was, ja. Egal wie jung. Also auch die jungen Menschen haben schon Hormondisbalancen, ja, die jungen Mädels, die jungen Männer. Und dort kann man dann sich sozusagen als Patient einschreiben und zum Beispiel einen epigenetischen Test machen. Wie alt bin ich denn biologisch? Aber nicht nur biologisch, sondern sind meine Entzündungsgene aus? Wie stabil ist meine DNA? Da geht es dann wirklich darum, auch die DNA stabil zu halten wegen Krebswahrscheinlichkeit und und. Aber dann kann man auch mal tiefer gucken, auch auf genetischer Ebene. Das heißt, es ist möglich. Was wir sehen ist, wir haben super, super viele Menschen, nicht nur die jetzt Coaches sind, Gesundheitscoaches, Ärzte, Therapeuten bei uns in der Ausbildung zum Epigenetik-Coach, sondern auch Laien oder Laien, die dann später tatsächlich zu einem richtig guten Coach werden und sich dieses Wissen aneignen, erstmal für sich selbst, dann für die eigenen Kinder, Familienmitglieder und dann so Step by Step in so ein Expertentum reinwachsen, weil sie eigentlich dauerhaft von links und rechts angefragt werden. Und das erlebe ich jetzt immer wieder. Auch von guten, eine gute Freundin von mir hat jetzt im Moment die Ausbildung bei uns gemacht und ich sehe jetzt seit einem halben Jahr, die wird links und rechts von ihren ganzen Freundinnen die ganze Zeit angefragt. Und das ist so total schön zu sehen, weil dieses Thema halt einfach so wichtig ist. Und wenn man es dann irgendwann so begriffen hat, merkt man, wow, okay, das ist so wie so ein Aha-Erlebnis. Okay, ich kann so viel Einfluss nehmen auf meine Gesundheit auf lange Sicht und kann die Wahrscheinlichkeit für bestimmte Erkrankungen, diese klassische Erkrankungen, ja, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, neurologische Erkrankungen, die dann später im Alter mit einer hohen Wahrscheinlichkeit kommen, höchstwahrscheinlich ein bisschen minimieren, wann sie kommen. Ja, ich sage immer nur, ich hoffe, dass wir es schaffen in der Welt, in der wir leben, dass wir es so schaffen, dass wir vielleicht erst mit 80, 85, 90 oder so welche Erkrankungen irgendwie bekommen. Aber im Moment machen wir in unserer Welt was ganz anderes. Wir erleben, dass die Menschen zwischen 30, 35 und 40 ihre erste Autoimmunerkrankung bekommen. Wenn wir so weitermachen, kann ich euch sagen, da wandern wir in eine ganz falsche Richtung. Und dementsprechend ist es so wichtig, sich damit zu beschäftigen, jeder Einzelne. Ja.
Ja, vor allem, weil ja die Umweltbelastungen ja auch nicht weniger werden. Ja,
Nee,
es
leider nicht, ja.
wird immer mehr. Ja, wenn man vor 100 Jahren war noch ein bisschen die Luft noch eine andere als heute. Und das Gemüse. Jetzt ist es so, dass wenn ich jetzt als Mutter oder als Vater mich für das Thema Epigenetik interessiere, hast du ja gerade eben gesagt, kann man ja einerseits eben Test machen, man kann bei euch auch die Ausbildung machen, erstmal nur, wenn es sich für mich interessiert und dann wie bei meiner eben auch so Stück für Stück weitergehen. Was beinhaltet denn so eine Ausbildung zum Epigenetik-Coach? Was lernen denn da die Teilnehmer ganz konkret?
Also, wir starten erstmal mit einer Grundausbildung, die 6 Monate dauert, die wirklich, wo jeder durch darf. Wir beginnen mit der Wissenschaft der Epigenetik, wir beginnen mit Grundlagen des ganz allgemeinen Coachings auch. Und dann gehen wir tiefer in die einzelnen Einflussbereiche, die auf das Epigenom Einfluss nehmen. Das heißt, die Psyche, der Schlaf, die Nahrung, die Bewegung, Thema Sonne, Vitamin D, Thema Umweltgifte, Thema soziales Umfeld. Dann schauen wir uns das transgenerationale Thema an, ganz genau. Wie kann ich denn dort was aufdecken? Wie kann ich es aber auch wieder verändern auf epigenetischer Ebene? Und wie sieht natürlich überall in diesen einzelnen Feldern die Datenlage aus? Also zu jedem Modul bekommt man halt die Studienlage mit dazu. Und dann, wenn man dann die Grundausbildung durch hat, und sich dann entscheiden möchte, okay, ich möchte tiefer gehen, ja, dann kann man tiefer noch mal einmal in die genetische Diagnostik gehen. Das heißt, man kann sich dort angucken, ah, wie bin ich ein guter oder schlechter Entgifter? Wie sehen denn meine Neurotransmitter aus? Also wie gut baue ich denn zum Beispiel mein Glückshormon auf und auch wieder ab? Ja, das hat einen großen Einfluss darauf, auf meine Gesundheit. Das ist aber die Genetik, die ist fix. Und dann kann man noch so einen anderen Pfad wählen, dass man dann sagt, okay, ich gehe noch tiefer in die epigenetische Diagnostik. Also man schaut sich dann auch an, was ich hier gesagt habe. Wie mache ich denn Tests mit den Menschen dort draußen? Wie ist das biologische Alter? Wie sehen die genetischen epigenetischen Faktoren aus für die Entzündung? Wie stabil ist die DNA? Und das sind alles Tests, die kann ein Gesundheitscoach machen, die kann ein Therapeut machen, die kann aber auch ein Arzt machen. Und man kann sie über den Lebensstil, aber auch über Phytonährstoffe, Phytozeuticals, all das bringen wir bei, verändern. Und da, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber wie jeder Arzt, der bei uns ist, jeder Therapeut, der bei uns oder jeder Laie, der bei uns ist, sagt dann am Ende, wow, ich bin so eine Transformation durchgegangen. Ja, am Anfang habe ich überhaupt nicht gewusst, was mache ich denn da eigentlich? Ja, ich habe mich nur irgendwie interessiert, weil es nicht für mich so greifbar war. Und die Leute durchwandern eine Transformation und sind dann am Ende so glücklich, weil sie sagen, okay, ich habe so viel für mich selbst gewonnen erstmal, weil ich jetzt weiß, wie ich meine Familie führe, wie ich meine Freunde auch führe, ein bisschen, und wie ich mich selbst aber auch führe in der Gesundheit. Und dann kann ich immer noch entscheiden, will ich das Ganze für meine auch mal beruflich machen. Ja.
Ja, ich glaube, das gibt den Menschen halt auch ein bisschen Sicherheit, weil ich nicht mehr abhängig bin von Ärzten, von Meinungen von außen, sondern ich habe das Wissen selber und ich kann für mich jetzt auch selber eigenverantwortlich Entscheidungen treffen.
Genau, richtig. Ja.
Welche Chance eröffnet so denn in deinen Augen die Epigenetik, wenn man mal Familienarbeit ganzheitlich betrachtet?
Ah, das ist eine wunderschöne Frage, die mag ich. Ich habe ja so eine Optimalvorstellung, ja, wo ich mir so denke, wow, ich bin ja, also erstmal bin ich super glücklich, eigentlich in diese Zeiten, in der wir heutzutage leben, reingeboren zu sein. Denn meine Generation, ich meine, ich bin jetzt Mitte 30, hatte, also wir haben die Chance, praktisch für uns zu sorgen und mit uns auseinanderzusetzen. Es ist für manche Generationen früher nicht möglich gewesen, weil sie Krieg hatten oder oder. Und was ich jetzt einfach miterlebe, ist, die Eltern, die jetzt sozusagen Kinder bekommen, sind teilweise extrem wach. Ja, sie haben sich davor schon mit sich selber auseinandergesetzt, mit ihren eigenen Verhaltensweisen, mit ihren ganzen Glaubenssätzen, mit ihren ganzen Themen, die sie aus ihrer Familie mitbekommen haben. Und wenn man das natürlich davor tut und verändert schon und zumindest zu manchen Punkten reflektiert ist und dann bestimmte Dinge nicht mehr den Kindern weitergibt, schon an diesem Punkt, schon auf der Verhaltensebene, ist das schon super. Und wenn ich dann natürlich Wissen habe über die Epigenetik auf der körperlichen Ebene, wenn ich dann schon vor der Schwangerschaft was machen kann oder während der Schwangerschaft oder nach der Schwangerschaft für mein Kind, dann denke ich mir so, okay, dann habe ich das geschafft, was ich schaffen wollte hier, weil dann sieht man das Ganze praktisch ganzheitlich. Und das heißt, deswegen sprechen wir beide ja auch, man muss oder man darf auf unterschiedlichen Ebenen arbeiten. Und das ist, glaube ich, auch ein Entwicklungsprozess bei den meisten Menschen, wo sie gerade stehen. Ja, manche Menschen stehen gerade, ah, ich möchte jetzt gerade lernen, mich ein bisschen mehr um meine Familie zu kümmern, um bestimmte, mich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen aus der Familie und wie mache ich das? Und dann wandern manche Leute wieder ins Körperliche, aber manche kommen eher vom Körperlichen und wandern dann in das Thema Psyche hinein. Ja.
Ja, genau, und umgekehrt auch, weil gerade bei uns im Coaching, naja, ganz viele körperlichen Ursachen sehe ich ja, die heilen wir nicht auf der körperlichen Ebene, sondern da geht es über die Seele, ne? Also das ist ja oft erst die Seele und dann der Körper. Und dann kommt die Epigenetik noch dazu und dann ist das in meinen Augen einfach ein wahnsinnig rundes Paket, ne? Also egal, ob ich erst Familie und dann Epigenetik oder umgekehrt, das gibt kein Entweder-Oder, sondern das ist in meinen Augen eine total schöne gemeinsame Mischung, weil das ist wirklich ganzheitlich dann.
Ja, dann ist es ganzheitlicher, auf
Ja.
jeden Fall.
Gibt es denn noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtest, so in puncto Epigenetik, Teenager, Jugendliche, was wir vielleicht noch gar nicht so angesprochen haben?
Ja, es ist ein Herzensanliegen habe ich tatsächlich, und zwar die meisten Kinder, das erlebe ich jetzt einfach in meinem Umkreis, manche Kinder essen nur bedingt das, was man sich so wünscht. Ja, ich glaube, Essen ist bei den Kindern ein riesengroßes Thema. Wenn die Eltern kommen dann, hey, bitte ess hier Gemüse und dann essen sie doch dann lieber die Weißmehlnudeln und pfeifen sich das Croissant rein und dann kommt die Süßigkeit links und rechts. Und da ist ein riesen, da sehe ich eine riesengroße Thematik dahinter. Und aber auch ein Druck der Eltern. Und was wir aber sehen, wenn wir die Kinder messen, sehen, dass die Kinder häufig ein Problem haben mit ihren Zellmembranen. Was heißt das? Wir sind ein Wunderwerk aus 50 bis, ja, vor allem ungefähr 50 Billionen Zellen. Und jeder dieser Zelle hat eine Membran und die Zellen arbeiten miteinander zusammen. Und wenn diese Membran nicht mehr richtig funktioniert, dann können die Zellen untereinander auch nicht mehr richtig kommunizieren. Und diese Zelle besteht aus guten Phospholipiden, nennen sich die. Und diese Phospholipide haben zwei kleine Fettsäuren. Und diese Fettsäuren, die brauchen wir. Und die bekommen wir aus der Nahrung vor allem. Und wenn man so ein bisschen in dieser Branche drin ist, in der Gesundheitsbranche, dann wird immer über Omega-3 gesprochen. Ja, das ist ein absolutes Must. Ja, ich brauche Omega-3, vor allem bei Kindern, für die Gehirnentwicklung, für die Nervenentwicklung. Also Omega-3 sollte nicht fehlen, das heißt immer rein damit. Aber Omega-3 beinhaltet nur EPA und DHA. Und wir haben eine andere Omega-3-Fettsäure, Alpha-Linolensäure, und die finden wir in Leinöl. Das heißt, derjenige oder diejenige darf gerne den Kindern auch noch Leinöl geben, plus ein Omega-3-Öl, am besten bitte ein Algenöl. Und diese Kombination bei Kindern halt einen Teelöffel, teilweise, wenn sie älter sind, so ab 12, 13 gerne einen Esslöffel. Und dann aber fehlen meistens noch Ölsäure. Ölsäure finden wir in Olivenöl. Auch ein Teelöffel bei Kindern, bitte. Und wenn sie dann in der Früh zum Beispiel irgendwie nicht so richtig wach werden oder ein Problem haben mit ihrer Konzentration in der Schule, lohnt es sich tatsächlich auch hier, den Kindern zum Beispiel in den Tee oder sonstiges MCT-Öl reinzutun. Ah, das macht die Kinder dann energetischer auch in der Konzentration. Das heißt, einen Teelöffel Leinöl, einen Teelöffel Algenöl und einen Teelöffel Olivenöl über den Tag verteilt. Und es schadet überhaupt nicht. Haut den Kindern das Olivenöl über alles drüber, was nur geht. Olivenöl wissen wir aus so vielen mittlerweile Longevity-Studien, dass das wirklich Gold ist. Man braucht halt Bio-Olivenöl, nativ gepresst, wirklich rein. Dann ist das wirklich ein gutes Ding. Bei Leinöl muss man darauf achten, dass es sauerstofffrei gewonnen wird. Ja? Und es nicht lang haltbar. Kauft euch beim Omega-3-Öl und beim Leinöl immer die kleinste Flasche. Macht die auf und tut den Kühlschrank immer lichtgeschützt, gekühlt und so schnell wie möglich aufbrauchen. Nicht große Packungen kaufen, das Zeug oxidiert und ist dann eher schädlich als gut.
Bietet ihr da auch etwas an oder habt ihr Partner, mit denen ihr zusammenarbeitet, wenn man jetzt gar nicht weiß, wo man sowas bezieht?
Genau, also es gibt mittlerweile mehrere gute Firmen da draußen, die sich gegenseitig extrem konkurrieren und dann immer schlecht reden. Davon halte ich überhaupt nichts. Wir haben uns entschieden, dass wir arbeiten mit Norsan zusammen, wir arbeiten mit Ecology zusammen und mit Cinzino zusammen. Die haben drei wirklich gute Öle, auch für Kinder. Und dann kann sich jeder aussuchen, mit welcher Firma er selber zusammenarbeiten möchte. Genau, das sind so diese drei Firmen. Und was wir schon machen, auch in unserer Ausbildung, bringen wir den Menschen wirklich genau bei, wie funktioniert denn das Ganze, ja, für die Familie und wie sieht die Wissenschaft eigentlich dahinter auch aus? Und all das kriegt man bei uns in der Ausbildung mit.
Sehr schön. Erstens, Cinzino nehmen wir auch schon seit Jahren, bin ich auch ganz begeistert davon. Okay, wenn jetzt die Zuhörerinnen oder Zuhörer sagen, das finde ich mega spannend. Auf der einen, ich würde gerne mich mehr um die Ausbildung informieren oder vielleicht auch um eine Testung. Wo kann man das machen? Wie kann ich mehr über euch erfahren, über die Ausbildung oder über generell die Angebote, die ihr habt?
Also ihr könnt gerne bei uns auf die Webseite gehen, healiversity.com, und findet dann oben im Reiter sofort unter Ausbildungen die Epigenetik-Coach-Ausbildung und auch andere Dinge, die wir noch in diesem Bereich anbieten. Guckt euch dort einfach um, es ist wirklich super, super spannend, und macht einfach wirklich Sinn, schon auch alleine für sich selbst. Ja. Und wir holen wirklich den Menschen dort ab oder den Teilnehmer oder Teilnehmerin dort ab, wo sie gerade stehen. Also selbst wenn man ein erfahrener Therapeut ist, holen wir ihn dort ab, wo er steht. Und diese Diskussion mache ich gar nicht mehr, sage ich auch ganz immer ganz klar. Manchmal kommt so ein Arzt, ja, wir haben viele Ärzte, die wir auch ausbilden, und dann sagen die immer so, naja, aber ich bin ja Arzt. Und dann sage ich so, ja, aber du darfst auch bei uns bei null anfangen. Ja. Und das verstehen die dann meistens nicht, ja, und die verstehen natürlich manche Dinge schneller. Aber auf die Diskussion lasse ich mich gar nicht mehr ein. Und dann entweder schalten sie ihr Ego mal aus und dann ist gut, ja, und kommen und sind dann mega happy, oder sie brauchen noch, drehen noch eine Runde und kommen dann irgendwann.
Dürfen noch lernen, ja.
Ja, müssen sie noch lernen, genau. Genau, und da kriegt man eigentlich alle Informationen. Wir können das ja auch einfach verlinken hier unter dem
Natürlich.
Podcast, genau.
Natürlich, das wird verlinkt, aber ihr habt ja auch einen Podcast.
Ja, genau, wir haben einen Podcast, richtig. Der heißt Macht der Epigenetik. Findet man überall, wo es Podcasts gibt, Spotify und. Und liebe Kira, du kommst ja auch zu unserem Podcast.
Genau. Aber also auch hier könnt ihr euch informieren und ich finde es einfach ein ganz, ganz wichtiges, spannendes Thema, weil wir heute wahrscheinlich einfach gar nicht mehr ja so viel, wie wir immer glauben, über Nahrung oder über andere Sachen uns wirklich das holen, was wir brauchen. Da würde ich gern einen Punkt, weil das hast du nämlich vorhin auch mal gesagt, nochmal das Thema Ernährung. Wie siehst du das, wenn ich jetzt, sag ich mal, sag, okay, ich gehe halt beim Aldi immer das Biogemüse kaufen, reicht das heute, um unserem Körper alles zu geben, was wir brauchen, oder sagst du?
Also, wir diskutieren ja immer bei Bio oder allgemein bei Gemüse, okay, wenn wir es konventionell kaufen, dann ist es Pestizid, Insektizid belastet und okay, wie viel ist denn da noch drin, Vitamine, Mineralien und so weiter. Über was wir überhaupt nicht diskutieren ist, und ist Biogemüse schon viel besser, ja, gar keine Frage, ja, auch wegen der ganzen Belastung und so weiter. Worüber wir überhaupt nie richtig oder wo die Diskussion noch gar nicht hingeht, geht Richtung sekundäre Pflanzenstoffdichte. Das heißt, es geht dann um Polyphenole, die epigenetisch wirksam sind. Und umso natürlicher die Pflanze wächst, umso widriger sie wächst, umso mehr davon ist dann meistens in der Pflanze. Und das finden wir teilweise nicht mehr. Das heißt, wir dürfen eigentlich schon teilweise messen, wir dürfen wissen, wo sind unsere Schwachstellen und müssen eventuell teilweise supplementieren mit bestimmten Dingen, weil wir heutzutage in dieser Welt leben, in der wir leben. Und ich bin noch einer Forschungsgruppe angegliedert, die auch genau in diesem Bereich forscht. Und was die mitbekommen ist, und da liegt die Vermutung, da sind wir aber noch nicht so weit, also es kommt wirklich darauf an, wie man anbaut und auch wo man anbaut. Also in welcher Zone, in welcher Frequenz, ja, und da wird es richtig spannend, weil dann sprechen wir darüber nicht nur über diese Polyphenole, sondern auch über MikroRNAs. Das sind kleine Schnipsel, sozusagen RNA-Schnipsel, die in unserem Körper epigenetisch wirken können, die in unserer Nahrung sind. Das heißt, es ist dann Information plötzlich. Und da geht jetzt die Forschung hin, zu gucken, okay, was ist denn eigentlich in Gemüse und Obst und so weiter drin? Finden wir dort MikroRNA drin, die wir vielleicht durch unsere Anbauweise nicht mehr in der Nahrung haben, die aber unfassbar wichtig ist für unsere Gesundheit? Boah, und ja, wenn ich da mehr weiß, da werde ich da mal berichten.
Also ich sehe schon, du bist da wahnsinnig untriebig und wirklich da sehr, sehr in dem Thema drinnen. Und das finde ich ganz, ganz großartig und deswegen auch gern hier die Empfehlung. Schaut euch wirklich bei Manuel, aber Healversity auf der Seite um. Schau dir an, was für Angebote sind. Hör in den Podcast rein, damit man wirklich hier sich ein gutes Bild machen kann, weil das ist so, so wertvoll. Manuel, wenn du so Familien am Ende noch mal so eine zentrale Botschaft mitgeben könntest, was möchtest du ihnen noch gerne sagen?
Ich würde Ihnen gerne sagen, wir leben mittlerweile in einer Welt, in der uns sehr viel Angst gemacht wird. Also ich glaube, dass viele Familienväter und Mütter Angst haben, dass ihrem Kind etwas zustößt oder sie in eine Welt aufleben, die für das Kind nicht gut ist oder man etwas falsch macht. Und ich denke, dass wir unser Mindset verändern dürfen und sagen dürfen, okay. Ich gebe sowieso meinem Kind das Beste, was ich sozusagen, wo ich in der Lage bin. Aber ich habe die Möglichkeit, mir auch die richtigen Quellen zu suchen, ohne dass ich überfordert bin. Und das versuche ich immer wieder mitzugeben, weil ich sehe das bei Instagram, ja. Ich scroll da durch und kriege überall links und rechts irgendwelche Informationen. Dann google ich, dann kriege ich links und rechts auch wieder unterschiedliche Informationen. Und ich tendiere mittlerweile dazu zu sagen, okay, ich suche mir ein, zwei, drei Personen, denen ich wirklich vertraue, wo ich meine, diesen Menschen vertrauen zu dürfen. Und dort hole ich mir Informationen und mache vielleicht auch diese Dinge, weil das zum Beispiel auch der Beruf von diesen Menschen ist. Und die Angst, die man vielleicht immer wieder tief in sich spürt, dass man anfängt, diese zu bearbeiten und loslässt, weil die überträgt sich auf das ganze Familiensystem, auf die Kinder und leider in unserer Gesellschaft läuft beinahe alles über Angst.
Okay. Danke dir. Das sind sehr schöne Schlussworte. Ich danke dir für deine Zeit, dass du hier in dem Podcast gewesen bist. Ja, und freue mich auf alles, was dann noch weiter so kommt mit uns. Vielen
Danke,
Dank.
danke für die Einladung.